Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zu Kierkegaard komme, noch ein Nachtrag zu dem, was ich letzte Stunde über Marx und das gesagt habe, was ich als seine Kritik am Nominalismus der neuzeitlichen Philosophie interpretiert habe. Ich habe gesagt, also im Kommunistischen Manifest könnte man statt Bourgeoisie auch Nominalismus sagen, und das war vielleicht etwas kryptisch oder auch leichtfertig von mir ausgedrückt, weil eben im Zeichen des neuzeitlichen Nominalismus sozusagen die Gegenposition, die dann im Raum steht, nämlich der Begriffsrealismus, ja eine denkbar schlechte Presse hat. Das klingt dann gleich und ist auch so was Unanständiges wie Metaphysik. Und das will man sich als aufgeklärter Mensch der Gegenwart ja nicht zumuten. Das Problem, das ich also sehe, ist, dass man, dann wir die Lüftung mal abstellen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass man zwar von allen Seiten unter ethischen, politischen, ästhetischen und zumal auch religiösen Schlupfwinkeln und Vorbehalten heraus zwar diesen Nominalismus der Neuzeit immer wieder kritisiert, das aber jeweils nur Aspekte des grundlegenden Problems in den Blick rücken, und so scheint es meiner bescheidenen Auffassung nach auch in der Diskussion der Gegenwart zu sein. Weil mich ein Hörer also darauf aufmerksam gemacht hat, dem ich an dieser Stelle auch herzlich danke, dass das vielleicht nicht ganz verständlich war, was ich da letztens sagte. Also in meinem Verständnis ist Marx ein Begriffsrealist. Er ist ja Hegelianer. Und Hegel hat gewisserweise den Begriffsrealismus salonfähig gemacht mit seiner Lehre vom objektiven Geist. Ja, objektiver Geist, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat und die dazugehörigen geschichtlichen Erscheinungen, das ist alles objektiver Geist bei Hegel. Das wird nun als etwas Reales begriffen. Und im 19. Jahrhundert bauen sich daran, da ist unter sozialen, teils unter nationalen Vorzeichen verschiedene Theorien, die wirkmächtigste der Marxismus. Mit dieser Begriffsrealismus ist aber nun bei Marx meines Erachtens nicht recht reflektiert. Die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit, ja, des Begriffsrealismus wird schlicht ersetzt durch die materialistische Wendung, durch das berühmte, vom Kopf auf die Füße stellen. Hegel von Marx, vom Kopf auf die Füße, nämlich auf die materialistischen Füße gestellt. Und damit geht einher ein schier gläubiges Vertrauen in die Realität der Begriffe, die man selbst prägt. Man hat es ja, der eigenen Theorie zufolge und ihrem allerdings eben nicht reflektierten Begriffsrealismus zufolge mit konkreten Realitäten zu tun, wenn man von Klassen spricht. Genauso wie Theoretiker des Nationalen meinten, die Völker oder Stämme oder was immer man da als wesentliche Entität, als konkrete Realität voraussetzte, das seien wirklich so konkrete Wesenheiten. Der Deutsche, der Franzose oder was immer. Und so hat also die Philosophie, man kann sagen die nachidealistische Philosophie, hat zwar den Himmel leer gefegt, ihn aber sogleich mit Ideen bevölkert, mit Ideen, die man postwendend und als höchst reale, als höchst konkrete Wesenheiten verstanden hat. Das hat jeweils sozusagen den Aktivismus, das Praktischwerden der Theorie beflügelt. Dieser Glaube, dass man es da, diese schlechterdings Voraussetzung, dass man es hier wirklich mit konkreten Wesenheiten zu tun hat. Das ist sozusagen ja auch Vorbedingung für das Praktischwerden der Theorie. Wenn ich mir von vornherein sage, ja, das ist nur ein theoretisches Konstrukt, die Klasse der Ausbeuter versus dem armen, geknechteten Proletariat, werde ich kaum motiviert sein für die revolutionäre Aktion. Und insofern ist ein allerdings unreflektierter Begriffsrealismus Voraussetzung für das Praktischwerden solcher Theorien. Und im Marxismus führt das dann dazu, dass die Theorie, man merkt es wohl oder übel, doch nicht recht zu den oft sehr unterschiedlichen Realitäten, denen diese Theorie gemäß sein sollte, gepasst hat. Die bedeutendste, folgenreichste Adaption ist die Leninsche. Wie setze ich eine sozialistische Revolution in einem Land durch, wo nur in wenigen Städten es ein Proletariat gibt und ansonsten habe ich es weitgehend mit einem Agrarstaat zu tun. Das geht nur, wenn ich postuliere, es gibt eine Avantgarde der Revolution, nämlich die Partei, die jetzt dann zum allgemeinen Besten die gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne der Marx'schen Theorie umgestaltet. Ja, da wird der Marxismus zum Marxismus-Leninismus mit all den bekannten Folgen. Und in anderen Ländern schaute es aber wieder ganz anders aus und entsprechend haben wir ja wahrscheinlich ein gutes Dutzend oder mehr an jeweils zeit- und ortsgebundenen Adaptionen der Marx'schen Theorie. Hat jedenfalls vorderhand alles nicht, war alles nicht sehr zielführend und das grundlegende Problem wurde jeweils nur kurzfristig und auch nur vordergründig gelöst. Was wir derzeit, weil ja viele Intellektuelle, Europa, Marxisten waren, dominiert sozusagen im Gegenwartsdiskurs die Enttäuschung. Ja, da hatte man geglaubt, man hat die Hand am Puls der Zeit und dann ist es nicht. Ja, also wenn Sie sich an die, sozusagen das kulminierte ja im Westen in der Studentenbewegung der 68er Jahre. Und was uns jetzt so an Theorien und im intellektuellen Diskurs begegnet, so unter dem Schlagwort oder unter dem Titel Postmoderne oder Poststrukturalismus oder von jenseits des großen Teiches auch die sogenannte schon postanalytische Philosophie. Das ist ja, diese Wendung Post deutet es an, das zehrt alles aus der Enttäuschung über das Scheitern, oder jedenfalls vorläufige Scheitern der Erwartungen, die man in die Moderne oder zum Beispiel in die analytische Philosophie gesetzt hatte. Nur was ich da sehe, an bisherigen Reaktionen ist auch nur, dass es Reaktionen sind auf ein grundsätzliches Problem, das niemand, ja, weil es eben unter dem Verdikt des herrschenden Nominalismus steht. Ein Problem, das niemand offen, ja, außer in einigen vielleicht klerikalen Asylen oder in einer, ja, also nicht offen anzusprechen wagt. Ja, wir haben es nach wie vor mit einem Streit zu tun, den man ja gemeinhin in ein Kapitel der Geschichte der Philosophie des Mittelalters verweist, nämlich den Universalienstreit. Ja, es geht um, und zwar in allen Diskussionen, und eigentlich ist das Grundthema der abendländischen Philosophie von Anbeginn an. Das ist ja ganz albern, wenn man nur meint, das ist eine, oder so tut, als wäre das nur eine Episode in der Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Wie gesagt, die hat vorläufig mit dem Sieg des Nominalismus geendet. Aber so recht froh darüber werden wir nicht. Was das bedeutet für unsere Welt und für uns selbst, das hat meines Erachtens, nämlich dieser Sieg des Nominalismus, das hat meines Erachtens eben Marx sehr schön, brillant, diagnostiziert im Kommunistischen Manifest. Und wie gesagt, die Opposition dagegen ist unter politischen, unter ethischen, unter ästhetischen, unter religiösen Vorzeichen immer und allzeit rege gewesen. Nur aus solchen Rand- und Seitengebieten der Philosophie heraus kommt man dann auch nur zu partikulären Diagnosen und Einschätzungen der Lage. Unser Grundproblem ist, ja, man kann es festmachen an der Grundidee der abendländischen Philosophie, das ist die Idee der Wahrheit. Also, was ist das Fundament der Wahrheit? Das ist kurz das Problem. Wie können wir Realität begrifflich erfassen oder fassen? Man kann es noch abseitiger ausdrücken. Und ich kann mich da sogar auf einen Neomarxisten, nämlich Theodor W. Adorno, berufen, der geschrieben hat, man kann es ja nachlesen, der ontologische Gottesbeweis ist das Grundproblem einer jeden Philosophie. Insofern ganz unverdächtiger Zeuge. Ja, es geht tatsächlich um sowas wie den ontologischen Gottesbeweis, also um die Realität unserer Begriffe. Wie ist die verbürgt? Ich meine, im Grunde jede philosophische Diskussion dreht sich letztlich immer um dieses Problem. Und sei es, dass man das in der analytischen Philosophie als das Problem der Rechtfertigung des Wissens diskutiert. The Justification of Knowledge. Oder in der analytischen Philosophie des Geistes die Diskussion um die Qualia. Genau das Problem, aber unter einem ganz spezifischen Blickwinkel und unter einem ganz spezifischen Aspekt nur behandelt. Und im Politischen ist es dann genauso. Das heißt aber für mich, wenn man sich dem Problem ernstlich zuwendet, muss man sich an die Leute halten, und das sind nur ganz wenige, die dieses Problem vielleicht in der Fülle seiner Komplexionen einigermaßen gesehen haben. Da gibt es für mich immer vier Leute. Ich meine, der Lehrer von Schopenhauer hat ja gesagt, als ihn Schopenhauer fragte, welche Philosophen lohnt es denn überhaupt so wirklich eingehend zu studieren, antwortete der: Kant und Platon. Ich würde noch hinzufügen, neben Kant und Platon noch Aristoteles und Hegel. Gut, wobei man dann natürlich, oder wie Sie alle wissen, das Problem haben, was Sie geschrieben haben, wissen wir zum Teil auch nur zum Teil, nicht? Aber was Sie damit gemeint haben, wissen wir nicht. Ja, und darin liegt genau das Problem. Gut, und daran arbeiten wir. Vielleicht noch eine wichtige Frage. Vielleicht um einen Hinweis zu geben. Eine wichtige Erscheinung in diesem Zusammenhang ist Freud und der Freudomarxismus. Weil Freud ja auch sowas anbietet wie eine, Theorie der Aufhebung der Entfremdung. Und im Freudomarxismus würde das ja dann tatsächlich, also wenn wir an Wilhelm Reich oder dann vor allem für die Studentenbewegung wichtig, an Herbert Marcuse denken. Nicht? Oder auch Erich Fromm wäre hier zu nennen. Nicht? Da wurde sehr richtig gesehen, dass auch Freud sowas anbietet wie eine Theorie oder ein Versuch der Therapierung, der zivilisatorischen Entfremdungserscheinungen. Ja, es hat auch etwas zu tun mit der höchst persönlichen Realität der Subjekte. Hat sogar sehr viel damit zu tun, weil Was ist denn die Folge des neuzeitlichen Nominalismus und sozusagen auch dasjenige zugleich, was seinen Erfolg ausmacht, zu durchschlagenden Erfolg? Das ist ja die Unterscheidung der Welt in Subjekte und Objekte. Und zwar in der Hinsicht, dass die Objekte, die Gegenstände einer vorurteilslosen, objektiven, wissenschaftlich, technischen Untersuchung und Manipulation sind oder zu solchen werden. Die Welt wird zum Experimentierfeld und zum Marktplatz. Das ist die Weltauffassung, der Nominalismus seinen durchschlagenden Erfolg verdankt. Das Problem dabei ist, dass die Subjekte irgendwie auf der Strecke bleiben. Denn das Subjekt wird unter diesen Voraussetzungen versetzt oder hat seinen Platz eigentlich nur als Subjekt der Methode. Im Kontext der Wissenschaft. Das Subjekt der Methode oder der, wie es so schön heißt, unbeteiligte Beobachter. Der einfach die Objekte registriert. Registriert ist ein gutes Stichwort, erinnert an die Registrierkasse. Die andere Funktion des Subjekts ist dann die des Produzenten und des Käufers. Ja, Produzent, Verkäufer und Käufer, ja, in der Rolle. Die Rolle ist uns auch zugedacht. Aber ansonsten bleibt das Subjekt theoretisch auf der Strecke. Und soweit es dann nicht der unbeteiligte Beobachter oder der brav produzierende und oder konsumierende ist, ist dieses Subjekt ein Störfaktor. Was ja auch in der Geschichte der Neuzeit zu einer zunehmenden, das läuft ja parallel, zusammen mit den Fortschritts- und Freiheitsversprechungen der Neuzeit, haben wir es mit einer zunehmenden Disziplinierung des Subjekts zu tun. Ja, Krankenhäuser, Irrenhäuser, Gefängnisse, sonstige Therapieanstalten, und auch das ganze Unterrichtswesen ist ja ein Teil dieser Disziplinierungs- und Adaptierungs- Unternehmungen am Subjekt. Das legt ja alles beredtes Zeugnis ab von einer Entwicklung die das äh, ja, irgendwie auch kaschieren und kanalisieren soll, was Freud, was man im Marxismus als Entfremdung kennzeichnet oder was Freud das Unbehagen in der Kultur genannt hat. Und nur eine schlichte Überlegung vielleicht noch zum Schluss. Was ist denn das Subjekt, wenn es nicht nur Beobachter ist? Was sind wir denn außerdem? Nun ja, Betroffene und Beteiligte. Als Beobachter bewegen wir uns auf der Ebene der Erkenntnis von Gegenständen. Als Beteiligte sind wir Handelnde und Leidende. Und als Betroffene erleben wir uns und die Welt unmittelbar. Und jetzt wäre die Anfrage an die Philosophie, ob denn nur Gegenstände der Erkenntnis real sind. Oder ob nicht minder auch das real ist, auch das wirklich ist, was wir handelnd und leidend erfahren und was wir unmittelbar erleben. Dazu bedürfte es dann allerdings einer anderen Ontologie, einer anderen Metaphysik, wenn Sie so wollen, als sie bisher, das ist jetzt zu scharf formuliert, als man sie unter den Bedingungen des neuzeitlichen Denkens bislang ins Auge gefasst hat. Vielleicht könnte man dann auch dem, was Aristoteles über die Substanz oder besser die Usia sagt, einen anderen und besseren Sinn abgewinnen. Als dass man meint, das sind da irgendwelche Dinge, die noch hinter den Eigenschaften der Gegenstände lauern. Wie? Ich verstehe es noch immer nicht. Ja, ja, am ersten findet man dann noch bei den, sozusagen vor dieser nominalistischen Wende im Spätmittelalter, findet man am ersten noch Anregungen. Jo, aber das ist ein Projekt. Ich wollte nur das zur Ergänzung nachschicken. Was verteilen Sie denn da Schönes?
Ah. Wenn wir am 27.11. nächsten Woche auch eine Großdemonstration haben, die Bestreitung der Medienseitenwirtschaft, wollen wir alle darüber informieren, dass es da Veranstaltungen kommen kann. Nächste Woche am 27.11. ist die 30 Uhr bei der Urania.
Gut. Das 27.11. ist der Samstag, ne?
Genau, Samstag um 13 Uhr. Das die Plattform wird unterstützt von vielen, vielen Organisationen, darunter Gewerkschaften, Familienverbände bis hin zu den Partnern und so weiter. Also, ja, wird die nächste Großdemonstration, es gibt sogar bundesweite Mobilisierungen.
Gegen das Sparpaket.
Genau.
Ah ja, gut. Passt ja sogar zu dem Gesagten. Ja, Marx ist Muss. Ja, in gewisser Weise ja. Die Frage ist eben nur, was wirklich die Auseinandersetzung von Ich und Welt bestimmenden Mächte sind. Ja. Gut. Oder schlecht, weil die Antwort nicht so unbedingt auf der Hand liegt. Ja, von Marx also zu Kierkegaard, Schopenhauer und dann Nietzsche, also Denkern, die sozusagen jetzt alternativ sowas wie nicht den Weg in die politische Aktion, sondern in die Innerlichkeit des Subjekts vorschlagen. Ja, Søren Kierkegaard, 1813 in Kopenhagen geboren. Zur Vorsicht schreibe ich den Namen noch auf die Karte. In Kopenhagen als Sohn eines wohlhabenden Wollhändlers geboren und bestimmend für seinen Lebensweg wird wohl die Auseinandersetzung mit der Schwermut und der religiösen Strenge des Vaters. Mitte der 30er Jahre nämlich erfährt Kierkegaard den Grund für die Grübeleien und die dauernde Schwermut des Vaters. Dieser, nicht, war in Armut geboren und als armer Hirtenjunge hatte der Vater im Gefühl seiner Verlassenheit Gott verflucht. Und das hat den Vater dann zeitlebens bedrückt. Ja, wie das so im skandinavischen Protestantismus zugeht, kann man ja in etwa vielleicht ermessen, wenn man sich manche Filme von Ingmar Bergman anschaut. Ne? Streng, karg und düster. Also, das hat also den Vater zeitlebens bedrückt, nicht? Und als Kierkegaard davon erfährt, ist das für ihn, wie er sagt, wie ein Erdbeben. Und zunächst, und Kierkegaard reagiert darauf mit einer Mischung aus Mitgefühl und Enttäuschung. Er wendet sich zeitweise vom Vater und dessen religiösem Ernst ab und führt ein oberflächliches und verschwenderisches Leben, also Sohn aus reichem Haus. Nicht, er versöhnt sich aber dann schließlich wieder mit dem Vater, der 1838 stirbt und ihm ein beachtliches Vermögen hinterlässt. Ein Vermögen, von dem Kierkegaard bis zu seinem frühen Tod 1855 ohne materielle Sorgen leben kann. Ja, ab 1830 studiert Kierkegaard Theologie in Kopenhagen. ...1840 verlobt sich Kierkegaard, er löst die Verlobung jedoch dann bereits ein Jahr darauf. Nicht, weil er meint, er könne seine ererbte Schwermut und innere Zerrissenheit der Verlobten nicht zumuten. Im gleichen Jahr, also 1841, promoviert Kierkegaard mit einer Arbeit über das Thema der Begriff der Ironie mit ständiger Beziehung auf Sokrates. Danach geht er nach Berlin, um seine Studien zu vervollständigen. Er hört dort zunächst mit Begeisterung, dann mit wachsender Enttäuschung Schelling, der 1841 ja gerade seine Vorlesungen beginnt in Berlin. Enttäuscht vom Philosophiebetrieb, ich zitiere das immer gern, da kommt Kierkegaard nach Berlin, hört den alten Schelling, ist furchtbar enttäuscht. Also wenn dann Hörer von meinen Vorlesungen enttäuscht sind, sage ich mir auch immer, was soll's, ne? Da haben Sie das unverdiente Glück, einmal Ihren Enkeln mit leuchtenden Augen erzählen zu können. Ich habe ihn noch gehört. Ne? Ja, wie ich immer sage, mit der Habilitation hat man die Lizenz zum Blödeln. Ja. Und zu maßloser Eitelkeit und Selbstüberschätzung. Ja, aber wenn man sonst schon nichts hat, irgendwie muss man ja kompensieren. Ja, also, Kierkegaard, enttäuscht von Schelling, er schreibt, ja, seine Lehre von den Potenzen ist ein Zeugnis für seine philosophische Impotenz. Also enttäuscht von der Philosophiebetrieb kehrt Kierkegaard nach wenigen Monaten nach Kopenhagen zurück und in rascher Folge veröffentlicht er nun unter wechselnden Pseudonymen seine philosophischen Werke. Die letzten Lebensjahre, wie gesagt, er stirbt 1855, die letzten Lebensjahre sind dann geprägt von einer wachsenden Polemik gegen das offizielle Christentum, gegen die dänische Staatskirche und ihre Repräsentanten. Ihnen wirft er eine Verfälschung des wahren christlichen Glaubens vor, und das hat auch zwar zunächst einmal innerhalb Dänemarks auch durchaus, also innerhalb der dänischen Kirche, durchaus auch Folgen gehabt. Und so recht eigentlich entdeckt wurde Kierkegaard ja dann vor allem durch den Existenzialismus und die existenzialistische Theologie, die sogenannte dialektische Theologie der in den 20er Jahren in Deutschland. Kierkegaards philosophische Werke sind Versuche einer Selbsttherapie. Und sie sind philosophisch oder doch zumindest mentalitäts- und kulturgeschichtlich bedeutsam, weil Kierkegaard in seiner Hypersensibilität, weil Kierkegaard das Lebensgefühl der nachaufklärerischen und nachidealistischen Zeit artikuliert und eben in exemplarischer Weise darauf reagiert. Und im Sinne eines, nun ja, geradezu verzweifelt zu nennenden Glaubens. Im Sinne eines Sprungs in das Paradox des Glaubens. Die Zeitdiagnose ist trefflich formuliert in seinem ersten Hauptwerk Entweder oder aus dem Jahr 1843. Entweder oder, hier schreibt Kierkegaard, unsere Zeit erinnert stark an die Auflösung des griechischen Staates. Alles besteht noch, aber niemand glaubt mehr daran. Alles besteht noch, aber niemand glaubt mehr daran. Das unsichtbare geistige Band, das dem Bestehenden Recht und Halt gibt, ist verschwunden. Und so ist unsere Zeit zugleich komisch und tragisch. Tragisch, weil sie untergeht, komisch, weil sie besteht. Das Individuum findet somit also an der Geschichte und am Bestehenden keinen Halt mehr. Wir finden uns in einem Mehlstrom, in einem haltlosen und beziehungslosen Wirbel von Ereignissen und Zuständen geworfen. Wir finden uns ausgeliefert. Und somit zuletzt auf uns selbst zurückgeworfen. Ein Ansatzpunkt zur Hoffnung besteht immerhin noch darin, dass, Zitat, weiterhin aus Entweder-Oder, dass jede Generation und jedes Individuum innerhalb einer Generation das Leben bis zu einem gewissen Grund von neu anfängt. Und so ist mit jedem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, sich aus diesem Mehlstrom herauszuretten. Also wichtig. Es ist mit jedem Einzelnen die Möglichkeit gegeben, sich aus diesem Mehlstrom herauszuretten. Das Ich ist also auf sich selbst zurückgeworfen. Und insofern erinnert Kierkegaard an Stirners Einzigen. Aber während der einzige Stirners seiner selbst gewiss ist, und behauptet, sein Eigentum zu sein, indem er seine Sache auf nichts, denn auf sich selbst gestellt hat. Im Unterschied dazu ist Kierkegaard auf der Suche nach sich selbst. Ja, das macht gerade diese Grunderfahrung der Verzweiflung aus bei Kierkegaard, diese verzweifelte Suche nach sich selbst. In der Rezeption bedeutsam, dass Kierkegaard hier drei Stadien unterscheidet in dieser Selbstsuche, nämlich das ästhetische, das ethische und das religiöse Stadium. Auf der ursprünglichen Stufe, im ästhetischen Stadium, lebt der Mensch auf dieser Stufe der Unmittelbarkeit der sinnlichen Empfindung. Nicht? Und die ist sowohl der Antrieb wie auch das Ziel seines Handelns. Nicht? Die Empfindung. Er lebt also unreflektiert auf dieser ästhetischen Stufe, in diesem ästhetischen Stadium. Aber was er hier wählt in seiner Verzweiflung, in seiner Suche nach ihm selbst, ist eben immer nur das eigene Ich. Aber dieses Ich ist eine Endlichkeit wie jede andere Endlichkeit. Was ich aber suche, ist das absolute Ich oder das eigene Ich nach seiner absoluten Gültigkeit. Das Entweder-Oder zwischen dem ästhetischen und dem ethischen Leben, also zwischen erster und zweiter Stufe, ist insofern kein vollständiges Dilemma. Nicht, auch wenn wir uns von den Illusionen der Ästhetik losreißen und eine ethische Lebensanschauung geben, wie Kierkegaard sagt, auch dann stellen wir fest, dass doch dieses ethische Selbst nicht in sich selbst gegründet ist. Also auch das ethische Stadium mündet in der Verzweiflung. Denn der Mensch findet sich als geistiges und insoweit freies Wesen nicht in sich selbst. Und sich selbst findet er erst in Gott. Also auf dem dritten Stadium, im religiösen Stadium, wo der Mensch sein Gesetztsein durch Gott akzeptiert. Das kurz zu den drei Stadien, ästhetisches, ethisches und religiöses Stadium. Womit ich mich seinem wahrscheinlich reifsten Werk zuwende, Die Krankheit zum Tode, 1849. Schöner Titel. Schwärzer geht's kaum mehr. Die Krankheit zum Tode. Habe ich darum auch als Lesestoff vorgesehen. Und hier finden sich folgende interessante Ausführungen Kierkegaards zu dem, was der Mensch ist, oder das Selbst oder der Geist. Das mutet hier spekulativ an, was Kierkegaard hier schreibt. Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Geist ist das Selbst. Was aber ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Oder ist das an dem Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält? Das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Ja, soweit wäre das noch interessant, würde ich sagen. Muss man dann fragen, ja, wie ist ein Selbstverhältnis? Wie überhaupt ist wahrhafte Einheit zu denken? Als Philosoph muss man ganz so schlichte und abseitig klingende Fragen stellen. Nur leider findet, meines Erachtens leider, gibt sich Kierkegaard gleich eine Antwort. Oder formuliert eine Antwort, die aber eben leider keine ist. Nicht? Also das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Und er fährt fort, der Mensch ist eine Synthesis von Unendlichkeit und Endlichkeit. Von dem Zeitlichen und dem Ewigen. Von Freiheit und Notwendigkeit. Kurz eine Synthesis. Und jetzt kommt's. Eine Synthesis ist ein Verhältnis zwischen Zweien. Auf die Art betrachtet ist der Mensch noch kein Selbst. Also ich würde sagen, da ist genau der Bruch zwischen idealistischer und nachidealistischer Philosophie. In der nachidealistischen Philosophie wird Synthesis immer verstanden oder nur verstanden als Zusammensetzung vorgegebener Bestandstücke. So etwas wie ursprüngliche Synthesis, wahrhafte Einheit, ist unter nachidealistischen Vorzeichen nicht zu denken. Und Synthesis wird also zumindest verstanden als ein Verhältnis zwischen zwei. Und so verstanden ist sie gar keine Synthesis. Und auf die Art betrachtet, sagt Kierkegaard, ist der Mensch noch kein Selbst. Ja, klar. Wie will ich denn die beiden vorweg getrennten je wieder zusammenbringen? Genau darum verfällt der Mensch der Verzweiflung. Ja, solange man Synthesis, nicht als ursprüngliche Synthesis, ernstlich zu denken unternimmt und sich fragt, wie kann so eine ursprüngliche Einheit überhaupt gedacht werden? Wenn ich Synthesis oder sagen wir es deutsch, Vermittlung, wenn ich Vermittlung nicht nur als nachträgliche Zusammensetzung vorgegebener Bestandstücke denke, und jetzt sage ich wiederum, im Horizont des neuzeitlichen Nominalismus kann ich es nur so denken. Ja, dann sind ich und zerfallen ich und Welt, oder kann ich ich und Welt im Grunde nur theoretisch auffassen als ein System von im Sinne eines Systems von Bedürfnissen. Also, und was bedarf dann dieses, oder wessen bedarf dann dieses Selbst, das kein Selbst ist? Und wessen bedarf der Mensch, der auf diese Weise gedacht eben noch kein Selbst ist? Ja, er bedarf seiner selbst. Und jetzt sind zwei Formen seines sich zu sich selbst Verhaltens möglich. Affirmativ, er will selbst sein wollen, oder negativ, das Selbst will nicht selbst sein wollen. Und worauf will Kierkegaard hier hinaus? Kierkegaard argumentiert hier gegen Fichte, gegen Fichtes sich selbst setzendes Ich. Das Ich, sagt Kierkegaard dagegen, ist nicht Ursprung seiner selbst. Es wird nicht durch sich selbst gesetzt, es wird durch anderes gesetzt, nämlich durch Gott. Wir sind also immer verzweifelt auf der Suche nach uns selbst. Wir sind immer verzweifelt dabei, wir selbst zu werden oder ein anderer zu werden, als wir sind. Und das genau macht die Verzweiflung aus, nach Kierkegaard. Weil das Selbst des Menschen nicht von ihm selbst gesetzt werden kann, weil dieses Selbst nur gefunden oder verloren werden kann, deswegen ist der Mensch verzweifelt, und zwar notwendig verzweifelt. Mit der Krankheit zum Tode, schreibt Kierkegaard, daher kommt es, dass für eigentliche Verzweiflung zwei Formen möglich werden. Hätte der Mensch selbst sich selber gesetzt, so könnte nur von einer Form die Rede sein, von der nicht man selbst sein zu wollen, sich selbst loswerden zu wollen. Es könnte aber nicht davon die Rede sein, dass man verzweifelt man selbst sein will. Und diese doppelte Verzweiflung nennt Kierkegaard dieses entweder nicht man selbst sein zu wollen oder verzweifelt man selbst sein zu wollen, diese doppelte Verzweiflung nennt Kierkegaard die Krankheit zum Tode. Zitat, die Möglichkeit dieser Krankheit ist des Menschen Vorzug vor dem Tiere. Und dieser Vorzug zeichnet ihn auf ganz andere Weise aus als der aufrechte Gang. Denn sie, also diese Krankheit, deutet hin auf das unendliche Aufgerichtetsein oder die unendliche Erhabenheit, dass er Geist ist. Die Möglichkeit dieser Krankheit ist des Menschen Vorzug vorm Tiere. Auf diese Krankheit aufmerksam sein, ist des Christen Vorzug vor dem natürlichen Menschen, von dieser Krankheit geheilt sein, des Christen Seligkeit. Also des Christen, der sich gegründet weiß in Gott. Denn die Verzweiflung ist nur zu tilgen, indem das Selbst sich gründet in der Macht, welche es gesetzt hat. Also Gott. Und diese Gründung in der Macht, die das Selbst gesetzt hat, diese Gründung wird realisiert durch den Sprung, durch den persönlichen, unableitbaren, durch die persönliche, unableitbare Glaubensentscheidung. Sie wird realisiert durch den Kampf des Glaubens, welcher, wenn man so will, ich zitiere weiter aus der Krankheit zum Tode, der Kampf des Glaubens, welcher, wenn man so will, verrückt für Möglichkeit kämpft. Denn Möglichkeit ist das eine, was rettet. Wenn einer ohnmächtig wird, ruft man nach Wasser, Eau de Cologne, Hoffmannstropfen. Wenn aber einer verzweifeln will, so heißt es, schaff Möglichkeit, schaff Möglichkeit. Möglichkeit ist das Einzige, was rettet. Eine Möglichkeit, so atmet der Verzweifelnde wieder, denn ohne Möglichkeit kann ein Mensch gleichsam keine Luft bekommen. Unterweilen mag so die Erfindungsgabe einer menschlichen Person hinreichen, um Möglichkeit zu schaffen. Aber zuletzt, das heißt, wenn es gilt zu glauben, da hilft nur dies, dass alles möglich ist bei Gott. Nun, Kierkegaard wird mit seiner Glaubensphilosophie zu einem der Vordenker des Existenzialismus und insbesondere der dialektischen Theologie. Und er steht hier ja durchaus in der augustinisch-protestantischen Tradition. Ich zitiere in dem Zusammenhang gern Augustinus. Im 13. Buch von De Trinitate schreibt Augustinus: Das glückliche Leben ist nicht ein Leben dieser Sterblichkeit. Also sprich, die Vita Beata ist in diesem Leben nicht zu verwirklichen, weder nicht ästhetisch noch ethisch zu verwirklichen. Es kann kein Glück sein, außer es gibt auch Unsterblichkeit. Ohne derartige Hoffnung ist der Mensch nicht in Wahrheit glücklich, sondern mit Tapferkeit unglücklich. Nun, eine andere gleichfalls individualistische Lösung für den Ausbruch aus dem Unbehagen in der Kultur formuliert Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer eine Generation älter als Kierkegaard. Er ist am 22. Februar 1788 in Danzig geboren. Und auch sein Vater ist Kaufmann, wohlhabender Unternehmer. Auch Arthur Schopenhauer führt das Leben eines Privatiers. Kann also bis an sein Lebensende von dem ererbten väterlichen Vermögen leben. Der Vater ist früh verstorben. Die Mutter, die zu ihrer Zeit sehr bekannte Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, zieht 1806 nach Weimar. Nicht? Eröffnet dort einen literarischen Salon, in dem also die Größen, nicht, der deutschen Klassik verkehren. Und also der junge Schopenhauer verkehrt mit Wieland, mit Goethe, mit anderen geistigen Größen der Zeit. 1809 beginnt er ein Studium der Naturwissenschaften und der Philosophie in Göttingen. Göttingen, immer ja. Naja, was ist Göttingen? Göttingen ist die Landesuniversität von Hannover. Von daher versteht sich die enge Verbindung oder die Blickrichtung hin nach England. Göttingen ist immer ein Zentrum der Naturwissenschaften und des Empirismus in Deutschland. Und der Philosoph, auf den Schopenhauer in Göttingen trifft, ist Gottlob Ernst Schulze, der aus der Kant-Literatur als Enesidemus Schulze bekannte Gottlob Ernst Schulze. Enesidemus Schulze deshalb, weil er im Jahr 1792, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ohne Angabe eines Verfassers eine Schrift veröffentlichte mit dem Titel Enesidemus, oder über die Grundlagen der von dem Professor Reinhold in Jena vorgelegten Elementarphilosophie. Das ist eine Kritik an Reinhold, an der Reinhold-Kantischen Philosophie, wie man sie damals nannte, aber auch eine, und zwar immer noch sehr lesens- und bedenkenswerte Kritik auch an der kantischen Philosophie selbst, weil Schulze sehr genau auseinanderhält, nicht, die Positionen Reinholds und Kantens, also ein immer noch zu empfehlendes, lesenswertes Buch, eine skeptische, kritische Auseinandersetzung mit der Philosophie Kantens und Reinholds. Wie schon erwähnt, fragt der junge Schopenhauer frech, wie er sein Leben lang war, ne, welche Philosophen lohnt es überhaupt zu studieren? Und dieser als Kant-Kritiker bekannte Schulze sagte Platon und Kant, und daran hat sich Schopenhauer auch gehalten. Also die beiden Großen, die er dann auf seine Weise unter eigentümlich empiristischen Vorzeichen in seiner Philosophie dann auch sozusagen auf einen Nenner bringt. Die beiden großen Vorbilder seines Philosophierens sind Platon und Kant. 1813 promoviert Schopenhauer in Jena mit der Schrift über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund. Und habilitiert sich 1820 in Berlin mit der 1819 publizierten Schrift Die Welt als Welle und Fluss. Vorstellung. Die Welt als Wille und Vorstellung. Der Erfolg dieses Werkes war ansonsten sehr bescheiden. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn Schopenhauer, nicht, wo die Mutter sich mokierte über die literarischen Produktionen ihres Sohnes und meinte, die Auflage wird ohnehin eingestampft werden, das Buch wird keine Leser finden, und worauf Schopenhauer geantwortet hat, und mich wird man noch lesen, wenn niemand mehr deine Werke liest, beide sollten Recht behalten. Ja, tatsächlich, Schopenhauer hat dann einmal bei seinem Verleger Brockhaus nachgefragt, wie es denn um die Auflage steht, ob denn noch Exemplare lieferbar sind. Und da hat ihm der Verleger zurückgeschrieben, dass die Auflage bereits eingestampft wurde, ne, nachdem jahrelang niemand das Werk bestellt hat. Die Welt als Wille und Vorstellung. Naja, es ist ja auch eine rechte Zumutung, ne, weil in der Vorrede oder in der Einleitung sagt Schopenhauer ja schon um seine, ne, erstens soll der Leser das Werk Die Welt als Wille und Vorstellung zweimal lesen. Damit aber nicht genug. Um das Werk überhaupt verstehen zu können, solle er zunächst die Arbeit über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund lesen und die kantischen Werke, insbesondere die Vernunftkritik, studieren. Aber sonst wird man gar nicht in der Lage sein, Schopenhauer zu verstehen. Trotzdem, es wurde dann ein Erfolg. Zunächst blieb der Erfolg aber aus. Von 1820 bis 1831 ließ Schopenhauer erfolglos als Privatdozent in Berlin. Angeblich hat er seine Vorlesungszeiten zu den gleichen Terminen angesetzt, an denen Hegel seine Vorlesungen hielt. Hegel ist überhaupt, das ist sein Erz, also von ihm selbst hochstilisierter Erzfeind. Ja, angeblich hatte er nur 9 Hörer oder so, der Schopenhauer. Das erste Mal, und dann wurden es immer weniger. Gut, 1831 stirbt Hegel. Schopenhauer war schlauer, er hat angesichts des Ausbruchs der Cholera in Berlin die Stadt verlassen und lebt also ab 1831 als Privatier in Frankfurt am Main. Wo selbst er am 21. September 1860 stirbt. Er darf aber im letzten Lebensjahrzehnt, also ab 1850 etwa, erleben, dass er zum Philosophen des Tages wird. Ja, nach der gescheiterten 48er Revolution wird Schopenhauer sein Pessimismus zur Modephilosophie in Deutschland. Sein Name und vermittelt dann über Schopenhauer auch wieder der Kantens, ist plötzlich wieder in aller Munde. Insoweit ist Schopenhauer auch eine wichtige Vorbereitung oder ein wichtiger Impuls für den späteren Neukantianismus, der dann machtvoll ab den 70er Jahren einsetzt. Ja, ebenso wie bei Kierkegaard, nicht, wird auch von Schopenhauer das Selbst als ein gespaltenes Selbst erlebt, der Mensch als gespaltene Existenz erfahren, und zwar gespalten nicht, in die Welt als Vorstellung, das ist die Welt, die wir uns als Gehirnphänomen dem Satz vom zureichenden Grunde entsprechend zurechtmodeln. Das ist also die Welt als Vorstellung einerseits. Andererseits aber ist die Welt Wille. Das, was Kant Ding an sich nennt, versteht Schopenhauer als die eigentliche, aber eben nicht dem Satz vom Grunde unterworfene Wirklichkeit, ein ewiges, endloses und daher qualvolles und unbefriedigtes Streben, ein Wallen und Wollen, nicht die Welt als Objektivation des Triebes. So leben wir also in zwei Welten. In der Welt als Vorstellung und in der Welt als Wille. Wie schon gesagt, versteht sich Schopenhauer, oder wie schon angedeutet, versteht sich Schopenhauer als unmittelbarer Fortsetzer der kantischen Philosophie. Und im Anhang zu Die Welt als Wille und Vorstellung formuliert Schopenhauer eine Kritik der kantischen Philosophie. Und so schreibt er: Meine Schrift setzt die Bekanntschaft mit der kantischen Philosophie voraus, und ebenso setzt sie auch die Bekanntschaft mit diesem Anhang, also mit der Kritik der kantischen Philosophie voraus. Daher es in dieser Rücksicht ratsam wäre, den Anhang zuerst zu lesen. In diesem Anhang betont Schopenhauer seine Bewunderung für Kant, obwohl es in dieser Kritik der kantischen Philosophie nur um die Irrtümer Kants geht. Bei der hier anzustimmenden Polemik gegen Kant, schreibt Schopenhauer, habe ich ganz allein seine Fehler und Schwächen im Auge, stehe ihnen feindlich gegenüber und führe einen schonungslosen Vertilgungskrieg gegen sie, stets darauf bedacht, nicht sie schonend zu bedecken, sondern sie vielmehr in das hellste Licht zu stellen, um sie desto sicherer zu vernichten. Also bei aller Verehrung, Bewunderung für Kant, weist Kant nach Schopenhauer doch auch grobe Mängel auf. Zusammenfassend kann man sagen, Schopenhauer versteht das, was Kant Erscheinung nennt, als bloßen Schein, und es ist die dem Satz von zureichend Grunde entsprechend zurechtgemachte Welt, die Welt als Vorstellung, und das Ding an sich wird zum Willen. Und insoweit ist das Ding an sich dann durchaus zu erkennen. Nämlich als das, was sich als Drängendes, Wallendes, Wollendes nicht stets unbefriedigtes Streben nicht in maßvolle gesetzliche Bahnen lenken lässt. Gut, und das Problem für jedes Selbst, das ist dann auch nur jeweils individuell zu lösen, das Problem besteht darin, wie wir diesen Willen, wie wir uns von diesem Willen befreien. Und im Unterschied zu Kierkegaard kennt Schopenhauer da eigentlich keine, nur zwei Lösungen, nämlich die ästhetische und die ethische. Und eine zeitweise ästhetische Erhebung oder Befreiung von der Welt des Willens, oder die endgültige ethisch zu realisierende, nur über die Mitleidsethik zu realisierende Euthanasie des Willens. So, einige einprägsame Textstellen aus Schopenhauer und nähere Ausführungen zu seiner Ästhetik und Ethik dann in der nächsten Stunde. Gibt es Fragen? Ja, da versucht er die ganze kantische Anschauungs- und Kategorienlehre auf vier Arten des Satzes vom zureichenden Grund zurückzuführen. Und sozusagen aus einem Prinzip heraus, nämlich dem Satz vom zureichenden Grund, nicht? Aber vier Wurzeln oder Arten desselben, nicht? Entwickelt hier Schopenhauer oder versucht Schopenhauer im Grunde die gesamte transzendentale Ästhetik und Kategorienlehre Kantens zu entwickeln. Nö. Ja, aber nach Schopenhauer gibt es nur einen, der Kant verstanden hat, nämlich Schopenhauer. Der ganze deutsche Idealismus, nicht, dazwischen ist ein bodenloser Irrweg. Wie, was rüberzubringen?
Naja, Kant spielt mit den vorderen Erscheinungen und den Dingen an sich. Die sind, was wir nicht erkennen können, dass er mehr oder weniger die Gegenstände hervorbringen
kann. Grund der Erscheinungen ist, wie Kant sagt. Achso, das Scharnier ist, darauf kommen wir erst nächstes Mal, das grundsätzliche Scharnier, über das Schopenhauer diese Transformation der kantischen Lehre vollzieht, ist ein anthropologisches. Nicht? Auch bei Schopenhauer haben wir es mit sowas wie einer anthropologischen Wende der Philosophie zu tun. Und das Scharnier, das ihm erlaubt, das Ding an sich als Wille zu denken, ist der Leib.
Das heißt, er geht auch um die Existenzialisierung, das heißt, es ist nicht
der Leib. Der Leib ist die Schaltstelle. Ja. Naja, wir haben ein Hirn, ne, und mit dem produzieren wir die Welt als Vorstellung und sozusagen in unserer Triebnatur sind wir selbst eine der Objektivationen des Willens.